Es kommt dann das 7., 8. und 9. Kapitel. Und von dort, habt eure Schreibstifte und Papier und alles bereit, denn ich glaube, der Herr wird uns eine große Zeit geben. Nun, Paulus erhebt hier den Herrn Jesus und bringt ihn in die richtige Position. Wenn wir durchgegangen sind heute Abend, Sonntagmorgen, dann wird das meiste von der Sache hineinblenden in das, was Sonntagmorgen kommt, in die Botschaft von Sonntagmorgen. Es trennt den Sabbat. Das ist eine große Frage unter den Sabbatisten heute. Ich möchte euch alle einladen, zu kommen Sonntagmorgen. Was ist nun richtig, der Samstag oder den Sonntag für die Anbetung? Was sagt die Bibel darüber? Dieses Buch trennt das Gesetz und die Gnade. Es bringt beides an den richtigen Ort. Die Hebräer wurden durch das Gesetz erzogen. Und Paulus sagte ihnen, was die Gnade für eine Rolle spielte mit dem Gesetz. Und wir legen jetzt nun den Hintergrund und nebenbei gesagt, ich habe jetzt eine Lesebrille. Und wenn ich nicht genug sehen kann, heute, dann habe ich sie. Mir fehlen nur noch 2 Jahre, dann bin ich 50 Jahre alt und ich sehe nicht mehr so, wie ich sehen konnte. Meine Augen, ich habe gesehen, wie die Worte verschwimmen und ich dachte, ich würde blind werden. Und ich ging zu einem Untersuch und der Arzt sagte, nein, du bist einfach über 40, mein Sohn. Und er sagte mir, wenn ich lange genug lebe, dann könnte es zurückkommen, diese Sicht in die Nähe. Und er sagte, du kannst deine Bibel lesen, wenn du sie von dir wegstellst. Ich sagte ja und er sagte, nach einer Weile sind deine Arme nicht lange genug. Und ich hoffe nun, dass in dieser Studie, diese kleine Collins-Bibel, die ich jetzt habe, hat schön große Buchstaben. Ich kann da recht gut lesen. Aber wenn wir in die tiefen Dinge hineingehen, wo wir das Alte und das Neue Testament zusammenbringen, dann nehme ich eine kleine Scofield. Ich bin diese Scofield-Bibel gewohnt an ihre Referenzen. Und ich lese nicht die Noten von Scofield, denn ich stimme damit nicht überein mit vieler seiner Theorien. Aber ich liebe sie einfach so, wie sie zusammengestellt ist, denn ich hatte sie eine lange Zeit und ich las sie so oft, dass ich weiß, wie ich meine Themen darin finde. Dies ist alles neu für mich, die Belehrung, und ich bin nicht allzu sehr ein Lehrer, aber ihr habt mich nun halt eine kleine Zeit und ich werde euch die Wahrheit sagen, soweit ich weiß. Dieses Buch, ihr erinnert euch, wie wir Paulus sahen, er war ein großer Lehrer von Anfang an oder ein großer Gelehrter. Er war im Alten Testament geschult. Kann mir jemand sagen, wer sein Lehrer war? Gamaliel, einer der bekanntesten Prediger jenes Tages. Und dann haben wir herausgefunden, dass am Tag, bevor er Paulus genannt wurde, kann jemand mir sagen, wie er hieß? Saul, ja. Er war eine große religiöse Autorität in Jerusalem und er kam hervor als ein wahrhaftig trainierter religiöser Mann. Er konnte 4 oder 5 verschiedene Sprachen sprechen. Er war ein sehr kluger Mann. Aber seine Bildung und Klugheit, half das ihm? Nein. Er sagte, er musste all das vergessen, um Christus kennenzulernen. Und so haben wir herausgefunden, dass es keinen klugen oder gebildeten Mann braucht. Es braucht einen Mann, der bereit ist, sich vor Gott zu demütigen. Habt ihr gewusst, dass Dwight Moody so ungebildet war? Aufrichtig gesagt, seine Schreiben war so armselig wie nur etwas. Sie mussten es immer wieder überarbeiten, die Botschaften, die er brachte. Er war so ein armseliger Schreiber, sehr ungebildet. Habt ihr gewusst, dass Petrus und Johannes in der Bibel so ungebildet waren, dass sie nicht einmal ihren eigenen Namen schreiben konnten? Und wenn er vor ihnen gelegen wäre, der Apostel Petrus, der die Schlüssel des Königreiches hatte, hätte nicht einmal gewusst, dass das sein eigener Name ist, vor ihm. Denkt darüber nach. Die Bibel sagt, dass er unwissend und ungelehrt war, und das gibt mir eine Möglichkeit.
Think of it. The Bible said that he was ignorant and unlearned.
Amen.
So that gives me a chance.
Amen. Yes, sir, that goes right.
Jawohl. So geht das weiter. Sehen, was Gott diesem Mann tun konnte. Und immer wieder finden wir raus, sobald Paulus diese große Erfahrung hatte, ich möchte euch etwas fragen. Ist es eine Erfahrung, zu Christus zu kommen? Hat jeder eine Erfahrung? Jawohl, jawohl. Es ist eine Geburt. Es ist eine Erfahrung. Wir waren vor kurzem in einer lutheranischen Schule und ich hatte das Vorrecht heute Nachmittag spät, ich hätte um 12 Uhr dort sein müssen zum Mittagessen mit Tom Hare. Wie viele haben von ihm gehört? Der berühmte irische Gebetskämpfer. Er war mit Bruder Epp auf diesem Programm und er trat auf an vielen Orten in Amerika und ich aß heute mit ihm. Und ich war etwa 3 Stunden zu spät. Ich kam etwa um 3:30 oder 3:45. Und wir aßen, aber es war gut. Und wir diskutierten über diese Dinge, wie Jesus Christus das Haupt aller Dinge ist. Als Paulus das herausgefunden hatte, er hatte diese Erfahrung, aber bevor er diese Erfahrung annehmen wollte, musste er es in der Bibel finden. Und wir haben herausgefunden, dass er dann hinging in ein anderes Land und dort blieb er während 3 Jahren und durchsuchte die Schrift, um zu sehen, ob seine Erfahrung richtig ist. Wir realisieren, dass er sich einer großen Sache stellen musste. Er musste zurückkommen und seiner Gemeinde und seinen Leuten sagen, dass genau die Dinge, die er verfolgt hatte, richtig waren. Habt ihr auch so etwas tun müssen? Gewiss, beinahe alle von uns. Wir mussten zurückgehen und sagen, jene Leute, die wir heilige Rollen nannten, wir haben herausgefunden, dass sie richtig sind. Seht ihr, das ist es. Wir mussten umkehren. Die Dinge, die wir einst gehasst haben, lieben wir jetzt. Es ist eine Bekehrung, eine eigenartige Sache. Nun, ich habe dieses Wort gebracht, heilige Roller, aber so etwas gibt es nicht. Es gibt nicht so etwas, die Leute nennen, die Heiligkeitsleute so, aber es gibt keine heiligen Roller. So eine Sache gibt es, da gibt es keinen Bericht von irgendeiner Gemeinde, soweit ich es sehen kann, in all den 960 Denominationen, gibt es keine Denominationen wie heilige Roller. Es ist einfach ein Name, den der Teufel der Gemeinde angehängt hat. Aber so nannten sie sie in jenen Tagen. Wer weiß, wie sie sie in den Tagen Paulus nannten? Sie nannten sie Ketzer. Wisst ihr, was ein Ketzer ist? Ein Verrückter. Verrückte Leute. Und so werde ich ein heiliger Roller oder ein Ketzer genannt. Möchtet ihr nicht auch? Wenn sie so genannt wurden und sich freuten, und was hat uns Jesus gesagt darüber? Er sagte, freut euch und seid überaus froh, denn groß ist euer Lohn im Himmel, denn so haben sie die Propheten vor euch verfolgt. Das taten sie. Und er sagte, freut euch über alles. Alles über allem, das heißt weit, weit hinaufgehoben, wirklich glücklich. Und die Jünger, als sie herausfanden, dass sie würdig waren, die Schande des Namens von Jesus zu tragen, freuten sie sich mit großer Freude, dass sie die Schande seines Namens tragen durften. Und heute viele Leute, wenn man sie heilige Roller nennt, dann werden sie entmutigt. Nun sagen sie, vielleicht war ich von Anfang an verkehrt. Aber sie waren glücklich darüber, seinen Namen zu tragen. Im 2. Jahrhundert nannten sie sie Kreuzträger, der Kreuzrücken. Das war die Zeit, als die Christen das Kreuz auf den Rücken nahmen, um zu zeigen, dass sie mit Christus gekreuzigt waren. Und sie nannten sie Kreuzträger. Wir wissen, dass die Katholiken sich so nennen, aber das war damals nicht die katholische Kirche. Es war die protestantische Gemeinde, bevor sie protestantische Gemeinde genannt wurde. Sie haben gegen nichts anderes als gegen die Sünde protestiert. Aus diesem Grunde nennt man sie heute protestantische Gemeinde, denn sie protestierten gegen das katholische Dogma. Aber es waren keine Sektierer zu jener Zeit, als sie Kreuzträger genannt wurden. Besorgt euch die Geschichte von Josephus und den anderen Schreibern oder Hislop zwei Babylons und so weiter. Und ihr findet heraus, dass das stimmt. Das war keine Gemeinde so. Die erste organisierte Gemeinde, das war die katholische Kirche, etwa 300 Jahre nach den letzten Aposteln. Und etwa 300 Jahre später wurde die katholische Kirche organisiert. Und die Verfolgung setzte ein und zwang die Leute in die katholische Gemeinde hinein und sie vereinigten die Kirche und den Staat. Das war nach der sogenannten Bekehrung von Konstantin, als er sich vom Heidentum zum Katholizismus bekehrte. Und wenn irgendjemand seine Geschichte gelesen hat, er war nicht bekehrt bei den Dingen, die er tat. Oh, die einzige religiöse Sache, die er überhaupt je getan hat, das war, dass er ein Kreuz an die St. Sophias Kirche hängte. Das ist die einzige religiöse Sache, die er je getan hat. Er war ein Verkommener. Aber sie nennen es seine Bekehrung. Das ist etwa zu vergleichen mit den sogenannten Bekehrungen, die wir heute haben. Aber wir haben herausgefunden, als Paulus bekehrt wurde, da hatte er eine echte Erfahrung und er kehrte völlig um. Er wurde völlig umgedreht. Wisst ihr, eine Bekehrung bedeutet eine Umkehr. Ihr geht in diese Richtung, dann dreht ihr euch und geht in eine andere Richtung. Ja, es ist eine Wende etwa um 180 Grad. Und sobald Paulus bekehrt war, bevor er seine Erfahrung, nun, er hatte eine wundervolle Erfahrung. Ich glaube, wenn ihr Christus als euren persönlichen Retter annehmt, dann ist es eine Erfahrung. Ich glaube, die Freude, dass ihr wisst, dass eure Sünde vergeben ist, bewegt euer Herz durch und durch. Aber dann, wenn der gesegnete Heilige Geist herabkommt, das ist eine Erfahrung, diese neue Geburt, die ihr niemals vergesst. Du wirst zu einem Kind Gottes. Wie kannst du es wissen, Bruder Brennan? Nun, das sind belehrende Lektionen. Viele, die Methodisten, versuchen zu sagen, sie jauchzten, als sie es hatten. Nun, das ist in Ordnung, wenn ihr jauchzt, wenn ihr es habt und jauchzt, gut. Aber dass ihr jauchzt, das ist kein Zeichen, dass ihr es habt, denn viele haben gejauchzt und haben es nicht bekommen. Und die Pfingster sagen, wenn du in Zungen sprichst, dann hast du es. Das ist in Ordnung, wenn du in Zungen gesprochen hast und es bekommen hast. Das ist in Ordnung. Aber du könntest in Zungen sprechen und es nicht haben. Seht ihr nach all diesem? Es ist die Erfahrung, dass man vom Tod zum Leben kommt. Und all die alten Dinge sterben und alle Dinge werden neu. Christus wird wirklich. Und die alten Dinge fallen ab. Die Wurzeln der Fleischlichkeit. Wisst ihr, wie man eine Wurzel ausgräbt? Wir nahmen jeweils eine Hacke und hackten tiefer und tiefer und gruben sie und rotten sie aus, bis nichts mehr darin war. Und sie sagen, wenn da irgendeine Wurzel der Bitterkeit in deinem Herzen aufgeht, dann rotte sie aus. So ist es. Und das ist es, was der Heilige Geist tut. Er rottet alle Wurzeln aus. Grabt es aus, bringt es auf einen Haufen, verbrennt es, werdet die Sache los und dann habt ihr eine gute Ernte, wenn wir das tun. Paulus wusste, dass irgendetwas geschah und so ging er zurück nach Arabien und dort studierte er während 3 Jahren all die alttestamentlichen Propheten, wie sie prophezeiten und er fand heraus, dass es absolut die Wahrheit war. Vergleich das mit heute. Diese Erfahrung, die wir hier in dieser kleinen Gemeinde hatten, wie der Morgenstern erschien, dieses große Licht, die herabkam und die Dinge voraussagte, die da geschehen würden. Ihr wisst, das ist wunderbar. Aber meine Predigerbrüder sagten mir, es sei vom Teufel und ich konnte es nicht verstehen. Und ich habe nichts darüber gesagt, bis dann eines Nachts eine Erfahrung hatte, und die geschah dort in Greens Mill, als der Engel des Herrn über den Boden kam und dort stand und es durch die Schrift bewies. Dann setzte das Feuer ein, dann begann die Sache.
So I didn't say nothing about it until one night there was an experience happened. A down in Greensville, Indiana, when the angel of the Lord walked across the floor and stood there and proved it by the scripture. Then it set fire. Then it started going.
Dann begann es. Es war erst am letzten Sonntag, haben wir die unfehlbaren Zeichen von Jesus Christus gesehen, der bewirken konnte, dass ein Mensch, der noch niemals gehen konnte und sein Gleichgewichtsnerv dahin war, und die Mayo-Klinik und alle anderen Ärzte sagen, er ist für immer dahin und er war noch blind. Er stand auf, ging durch das Gebäude, schob seinen Rollstuhl die Treppe hinunter, konnte gehen und sehen wie jeder andere. Das zeigt, dass es die Kraft des auferstandenen Herrn Jesus ist. Da ist es, er ist derselbe, gestern, heute und für immer. Sind wir denn nicht eine glückliche Gruppe heute Abend zu wissen, dass Gott diese große Erfahrung bestätigt, die wir haben, dass sie verglichen ist mit dieser Bibel und mit der Verheißung. Darum sollten wir über alles froh sein. Dann realisieren wir das im zweiten Kapitel, da haben wir herausgefunden, dass wir sollten diese Dinge nicht missachten. Wir sollten diese Dinge festhalten. Wie sollen wir entfliehen, wenn wir solch ein großes Heil missachten? Was werden wir tun im Lichte des Wortes Gottes, wenn wir im Gericht stehen? Ihr könnt nicht sagen, ich habe nie etwas davon gewusst. Gewiss, ihr habt es gewusst. Nun, Bruder Branham könnte verkehrt sein. Das stimmt, aber Gott ist nicht verkehrt. Sein Wort ist nicht verkehrt. Denkt einfach, dieselbe Sache, die einst in den Aposteln lebte, die Bibel, sie lebt wieder. Gesegnet sei der Name des Herrn. Wenn ich daran denke, dass ich 48 Jahre alt bin, beinahe 50, und meine Jugendjahre sind vorbei und so weiter, und ich weiß, seitdem ich ein kleiner Junge war, hatte ich diese gesegnete Verheißung und ich habe sie verkündet meinen Brüdern und Schwestern. Und ich habe buchstäblich Tausende dieser gesehen, wie sie aus der Dunkelheit kamen und wissen, dass wir in ein ewiges Heim gehen, zu einem gesegneten Heim. Und wenn dieses irdische Haus abgebrochen ist, bevor ich mit Predigen fertig bin, da wartet eines auf mich dort drüben. Halleluja. Zu wissen, dass Dutzende von Leuten hier sitzen, wenn es sein sollte, dass sie dieses Leben gerade jetzt verlassen, bevor wir ihren Leib zum Totengräber bringen könnten, wären sie schon in diesem herrlichen Leib dort drüben, würden sich mit den Heiligen Gottes schon in der Gegenwart von Gott erfreuen, um für immer und immer zu leben mit der vollkommenen, absoluten Bestätigung, dass es so ist. Amen. Das macht sogar ein Presbyterianer jubeln. Es bewirkt es letzten Sonntag, nicht wahr? Diese beiden waren Presbyterianer. Denkt darüber. Kein Wunder, lassen die Menschen ihre Gefühle los. Wenn ihr begeistert seid von einem Ballspiel, wenn jemand einen Ball ins Netz wirft, wie viele mehr solltet ihr in Gefühle kommen, Emotionen, wenn ihr wisst, dass ihr vom Tod ins Leben gegangen seid, dass ihr eine neue Schöpfung seid in Christus. Ihr wisst es durch die Art und Weise, wie euch der Geist führt, hinweg von der Bosheit, der List und der Feindschaft und all den Dingen der Welt. Und euer Herz wird verankert in Christus. Das ist euer Motiv. Das ist alles, worüber ihr nachdenkt, in eurem Herzen, Tag und Nacht. Wenn ihr zu Bett geht am Abend und eure Hände so hinterm Kopf faltet und dort liegt, dann preist ihr ihn, bis ihr einschläft. Dann wacht ihr auf am Morgen und preist ihn immer noch. Amen. Ich versuchte ihn eines Morgens zu preisen. Wir gingen etwa um 4 Uhr weg, Bruder Woods und ich gingen früh am Morgen, um Eichhörner zu jagen. Und ich preise ihn unter jedem Baum, zu dem ich komme. Ich kann keinen Baum sehen, ohne ihn zu preisen. Ich denke daran, dass er den Baum wachsen ließ. Und wenn ich eine Heuschrecke sehe, die auffliegt, Er kennt die Heuschrecke. Oh, ihr sagt, das ist Unsinn, Bruder Bill. Nein, so ist es nicht. Er weiß, wo jedes Eichhörnchen ist. Er weiß, wo jeder Sommervogel ist. Nun einmal brauchte er etwas Geld und er sagte, Petrus, dort ist ein Fisch. Vor einer Weile hat er eine Münze verschluckt, gerade genug für uns. Wirf den Haken aus und ich schicke ihn dorthin. Nimm die Münze aus seinem Mund, denn er kann sie nicht für sich gebrauchen. Geh und bezahle unsere Steuern. Amen. Und vor einigen Wochen sah ich einen kleinen Fisch, der dort auf dem Wasser lag. Ihr alle habt die Geschichte gehört. Dort sitzt Bruder Wutz und sein Bruder und sie können die Sache bezeugen. Dieser kleine Fisch lag eine halbe Stunde tot im Wasser und seine Eingeweide aus seinem Munde gezogen. Dann kam der große Heilige Geist herab und dann sagte er am Tage vorher, du wirst die Auferstehung eines kleinen Tieres sehen und am nächsten Morgen ein wenig nach Sonnenaufgang sahen wir diesen kleinen Fisch, nur so groß, als der Geist Gottes, das Geist des Herrn herabkam und sagte, kleiner Fisch, Jesus Christus macht dich gesund. Und dieser tote Fisch, der auf dem Wasser etwa eine halbe Stunde geschwommen war oder gelegen war, kam zum Leben zurück, schwamm hinweg so schnell wie er konnte. Gesegnet sei der Name des Herrn.
The Lord came down and said, little fish, Jesus Christ makes you whole. And that dead fish had been floating on top of the water for practically a half hour, come to life and swam away just as hard as he could. Oh, blessed be the name of the Lord. How wonderful.
Wie wunderbar ist er. Kein Wunder konnte Paulus sagen, dass er in der Ordnung Melchisedeks war. Er war Melchisedek. Melchisedek hatte keinen Anfang der Tage und kein Ende der Jahre, hatte keinen Anfang des Lebens und kein Ende des Lebens. Er hatte weder Vater noch Mutter und er konnte niemand anders sein, wer immer er war. Er lebt heute Nacht, heute Abend. Es gibt nur eine Art ewigen Lebens und das gehört Gott. Gestern Abend, als wir eine Diskussion hatten, ein Bruder konnte die Trinität Gottes nicht verstehen, wie wir darüber sprechen, wie Jesus dort stand, ein Mann, etwa 30 Jahre alt. Und sie sagten, oh, unsere Väter haben Manna in der Wüste gegessen. Und er sagte, sie sind alle tot, aber ich bin dieses Brot des Lebens, das von Gott aus dem Himmel kam. Und wenn ein Mann dieses, ein Mensch dieses isst, dann stirbt er nicht mehr. Oh, sie sagen, unsere Väter tranken vom Felsen in der Wüste. Er sagt, ich bin dieser Felsen. Ein Mann, 30 Jahre alt. Er sagte, Abraham freute sich, meinen Tag zu sehen. Was sagten sie? Willst du uns sagen, dass du so alt bist wie Abraham? Du bist kaum 50 Jahre alt und du willst sagen, dass du Abraham gesehen hast, der tot ist seit 800 Jahren. Wir wissen jetzt, dass du einen Teufel hast. Du bist verrückt. Das bedeutet ein Teufel, verrückte Person, besessen. Sie sagten, du hast einen Teufel, du bist verrückt. Er sagte, bevor Abraham war, bin ich. Das ist der, der er war. Er war nicht einfach ein Mann, ebenso wenig war er nur Prophet, er war Gott. Gott wohnte auf Erden in einem Leib, aus Fleisch genannt Jesus, der ins Fleisch gekommene Sohn Gottes. Genau das war er. Und dann sehen wir dort drüben, im letzten Teil des zu Ende gehenden zweiten Kapitels, zu dem ich gehen wollte, wir beginnen mit dem 16. oder dem 15. Vers. Um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Das hat er gesagt, was Jesus getan hat. Er kam, um sie aus der Knechtschaft zu befreien, welche sie hatten in der Furcht des Todes während ihrer ganzen Lebenszeit. Nun, es gibt keinen Grund, den Tod zu fürchten. Natürlich, keiner von uns möchte, was wir nennen, sterben. Aber habt ihr gewusst, dass eine wiedergeborene Person nicht sterben kann? Wie kann er ewiges Leben haben und dann sterben? Das ist nicht möglich. Die einzige Sache, die der Tod bewirkt, das Wort Tod heißt Trennung. Nun, er wird getrennt aus der Gegenwart unserer Augen, aber er ist immer in der Gegenwart Gottes und wird es immer sein. So, der Tod ist keine schwere Sache. Der Tod ist eine herrliche Sache. Der Tod bringt uns in die Gegenwart Gottes. Aber natürlich, weil wir menschliche Wesen sind und in diesen dunklen Elementen hier leben, verstehen wir es nicht so, wie wir sollten. Und natürlich, wenn die würgenden Schmerzen des Todes kommen, dann wird auch der Heiligste unter uns sich fürchten und zurückgleiten. Das bewirkte sogar, dass der Sohn Gottes sagte, kann dieser Kelch nicht an mir vorübergehen. Es ist eine schreckliche Sache, versteht mich nicht falsch. Denn es ist die Strafe für die Sünde. Das ist der Tod und es muss schrecklich sein. Aber wir können einfach hinter diesen Vorhang schauen. Dort hinüber geht es, gesegnet sei der Name des Herrn. Einfach hinter den Vorhang. Dorthin möchten wir schauen heute Abend. Die kleine Anna Messnelling und sie, die anderen, pflegten ein Lied zu singen. Herr, lass mich hinter den Vorhang der Zeit schauen. Jeder möchte das sehen. Nun, jetzt sind wir im 16. Vers. Denn er zog nicht die Natur eines Engels an, sondern er zog den Samen Abrahams an. Oh, das möchten wir wieder festhalten. Wir kommen hinab, denn der erste Teil des dritten Kapitels, der letzte Teil davon, leitet hinüber zu diesem Tag, zu diesem Sabbat am nächsten Sonntag dann. Passt auf. Denn er nimmt sich nicht der Engel an, oder er zog nicht die Natur des Engels an, wortgemäß. Er, von wem spricht er? Von Christus. Wer ist Christus? Gott, der Logos Gottes. Lasst mich es noch einmal erklären, dass ihr sicher seid. Gott ist nicht drei Götter. Die Trinität Gottes ist eins. Vater, Sohn, Heiliger Geist bedeutet nicht, dass da drei verschiedene Götter sind. Wenn es so ist, dann wären wir Heiden. Aus diesem Grunde können das die Juden nicht verstehen. Und es wurde nie gelehrt in der Bibel in dieser Weise. Es wird so gelehrt in der katholischen Kirche, sicher. Daher kommt diese dreifache Taufe. In Afrika taufen sie dreimal im Gesicht vorwärts. Einmal für Gott den Vater, einmal für Gott den Sohn und einmal für Gott den Heiligen Geist. Das ist ein Irrtum. Es gibt keine solche Belehrung in der Bibel. Nun, das ist, was sie lehrten. Es kam durch Luther, von Luther zu Wesley, und es ging durch alle Zeitalter, wie es weiterrollte. Aber es war nie eine biblische Belehrung. Es war immer ein Irrtum, seitdem es begann. So, Gott war am Anfang, bevor da überhaupt irgendetwas Licht war, bevor ein Atom war, bevor da irgendein Stern war, bevor irgendeine sichtbare Sache war, erfüllte Gott dann den ganzen Raum. Und in diesem war nichts als Reinheit, reine Liebe, reine Heiligkeit, reine Gerechtigkeit. Es war Geist. Er bedeckte den ganzen Raum der Ewigkeit. Wir können das nicht ergründen. Es geht über alles, was wir uns vorstellen könnten. Wie dieses Glas, wir könnten hindurchschauen, Hunderte oder Millionen von Lichtjahren. Denkt darüber nach. 100 Millionen Lichtjahre. Und das Licht reist mit einer Geschwindigkeit von etwa 8000 Meilen pro Sekunde. 100 Millionen Lichtjahre. Denkt, wie viele Millionen Meilen das sein würden. Ihr könnt es nicht zählen. Ihr könntet eine 9er Reihe um Jeffersonville schreiben und immer noch könntet ihr es nicht in Meilen ausdrücken. Denkt darüber nach. Und dahinter sind immer noch Sterne und Planeten. Und bevor eines von diesen war, war er Gott. Da war er. Und nun dieser Logos, der aus Gott ging, das war der Logos an diesem Anfang. begann sich in die Gestalt eines Leibes zu formen. Und diese Leibesgestalt wird in der Sprache der Gelehrten Logos genannt. Und der Logos, der aus Gott ging. Mit anderen Worten oder mit einem besseren Wort dafür, wir nennen es eine Theophanie. Theophanie ist ein menschlicher Leib, der verherrlicht ist. Nicht genau Fleisch und Blut, wie es sein wird in dem verherrlichten Zustand, aber es ist in der Form eines menschlichen Leibes, der nicht isst und nicht trinkt, aber es ist ein Leib. Ein Leib, der auf uns wartet, sobald wir diesen hier verlassen. Dort darin treten wir in diesen Leib. Und das ist die Art des Leibes, in dem Gott war. Denn er sagte, lasst uns Menschen in unserem Bilde machen und in unserer Gleichheit. Als der Mensch in diesen Leib kam, hat er Kontrolle über alle Fische, Vögel und Tiere des Feldes. Und dann war kein Mann da, um die Erde zu bearbeiten. Genesis 2. Er hatte Männliches und Weibliches gemacht, aber da war kein Mensch, um die Erde zu bearbeiten. Und dann bildete Gott den Menschen aus dem Staub der Erde. Er gab ihm eine Hand wie ein Schimpanse. Er gab einen Fuß wie ein Bär. Er machte ihn in einem Bild. Dieser irdische Leib ist im Bild des tierischen Lebens gemacht, aus demselben Material. Euer Leib ist aus demselben Material gemacht wie ein Pferd oder ein Hund oder irgend so etwas. Es ist aus Calcium, Potasche, Petroleum, kosmischem Licht gemacht. Ihr seid einfach alle Fleisch wie das. Nicht dasselbe Fleisch, es ist ein anderes Fleisch, aber es ist aus dem Staub der Erde gemacht, wo es herkam. Aber der Unterschied zwischen einem Tier und einem Menschen, Gott hat eine Seele in den Menschen gelegt. Er hat es nicht ins Tier gelegt, denn die Seele, die im Menschen ist, ist diese Theophanie. Ich komme einfach nicht zu dieser Lektion, aber ich musste dieses zeigen. Erinnert ihr euch nicht, als Petrus im Gefängnis war und der Engel des Herrn kam und die Türe öffnete? Kürzlich gingen wir durch einen Supermarkt und die Türe öffneten sich vor uns und ich sagte, weißt du, die Bibel hatte das zuerst. Die Türe öffnete sich selbst und Petrus kam heraus, ging an dieser Wache vorbei und sie waren ihm gegenüber blind. Er ging an der inneren Wache, der äußeren Wache vorbei, hinaus in den Hof, durch die Wand, hinaus in die Straße. Und keiner wusste, wer er war. Sie dachten, er sei ein anderer Wächter oder irgendetwas. Er ist einfach vorbeigegangen, die Türe hat sich selbst geöffnet, als er hinausging und hinter ihm hat sie sich wieder geschlossen. Und als er dort draußen war, dachte er, er hätte geträumt und er ging hinab zum Haus von Johannes, Markus, wo sie eine Gebetsversammlung hatten und er klopfte, um unter ihnen zu sein. Oh, er ist wunderbar, er ist herrlich.
And when he got out there, he thought he had a dream. And he went out to John Mark's house where they had a prayer meeting, and he was not to be among them. Oh, he's glorious, he's wonderful. Now, he wasn't made in the form of an angel.
Er war nicht in der Form eines Engels gemacht, sondern er zog den Samen Abrahams an.
God became the seed of Abraham.
Gott wurde der Same Abrahams. Wenn wir Zeit hätten, würde ich zurückgehen, um es zu zeigen, was er dort im Bund machte. Ihr habt mich darüber viele Male predigen gehört, wie er diese Tiere nahm, sie in zwei schnitt und die Taube und die Turteltaube dazwischen warf. Dann schaute er und er sah Rauch, Schwatzen, Horror, den Tod. Und dann sah er einen rauchenden Ofen, die Hölle. Aber dahinter sah er ein weißes Licht und dieses kleine Licht ging zwischen diesen beiden Stücken von diesem entzweigeschnittenen Opfertier und zeigte, was er tun würde. Und er schwur einen Eid und als er das tat, schrieb er einen Bund und zeigte, was er tun würde. Und Jesus kam auf die Erde, Gott Emmanuel, Gott im Fleisch, Und auf Golgatha wurde er in zwei gerissen. Der Geist kam auf die Gemeinde zurück und sein Leib wurde hinaufgenommen und setzte sich auf den Thron Gottes. Der Thron Gottes, der auf dem Throne sitzt, ist Richter. Das wissen wir. Wo ist das Gericht? Der Vater hat es gegeben, richtet keinen Menschen. Aber der Vater hat alles Gericht dem Sohne übergeben. Und so ist er. Und sein Leben ist der hohe Priester, der dort sitzt in seinem eigenen Leib als Opfer, um einzutreten für unser Bekenntnis. Amen. Bruder, das bewirkt etwas in dir. Seht, er zog den Samen Abrahams an, er wurde ein Mensch. Gott wurde Fleisch unter uns, um uns zu erlösen. Mit anderen Worten, Gott wurde Sünde, dass wir Sünder Teilhaber von ihm werden. Und wenn wir an ihm teilhaben, wir waren Leute in Zeit und Raum, etwa 1,70 groß, Gott kam hinab, wurde einer von uns, etwa 1,70 groß und für eine bestimmte Zeit, damit wir an seinem ewigen Leben Anteil haben. Und wenn wir wiedergeboren sind, sind wir Söhne und Töchter Gottes und haben ewiges Leben und werden nie zugrunde gehen. Was für ein gesegneter Retter! Da gibt es keine Möglichkeit, das zu beschreiben, keine Möglichkeit, es zu erklären. Es geht hinter jede Erklärung. Keiner kann erklären, wie groß das ist. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Gut. 17. Vers. Daher musste er in allen Dingen den Brüdern gleich werden. Denk darüber nach, damit er barmherzig und ein treuer Hohepriester vor Gott werde. Hört, um die Sünden des Volkes zu sühnen, um zu versöhnen. Nun, Gott kennt Gerechtigkeit und er musste Ungerechtigkeit werden, um zu fühlen, wie es war, ein Sünder zu sein. Um zurückzugehen, um zu versöhnen und durch Versöhnung, dass er Erbarmen haben und Gnade mit den Menschen. Der nächste Vers, hört. Denn worin er selbst gelitten hat, Gott konnte nicht im Geiste leiden, er musste Fleisch werden, um die Schmerzen der Krankheit zu fühlen, um die Versuchung der Lust zu fühlen, um die Versuchung des Wollens zu fühlen, um die Versuchung des Hungers zu fühlen, um die Kraft des Todes zu fühlen, dass er es auf sich nehmen konnte, in der Gegenwart dieses großen Geistes, Jehova, zu stehen, der Geist, nicht der Mann, der Geist, um einzustehen, Fürsprache für dieses Leben. Und Jesus nahm das, um für uns Fürsprache zu geben, denn er weiß, wie es sich anfühlt, wenn ihr krank werdet, er weiß, wie ihr euch fühlt. Und wenn ihr versucht werdet, weiß er, wie ihr euch fühlt. Habt ihr je gesehen, wenn wir einen Präsidenten wählen, dann wird jeder Bauer diesen Präsidenten wählen, weil er ein Bauer war, denn er weiß, dass er die Härte des Lebens eines Bauern kennt. Seht ihr, er möchte einen Mann, der versteht. Und bevor Gott je verstehen konnte, da er diese große Heiligkeit war, wie konnte er je verstehen, nachdem er den Menschen verurteilt hatte? Durch seine Heiligkeit hat er den Menschen verurteilt. Und die einzige Möglichkeit, wie er es wissen konnte, um den Menschen zu rechtfertigen, war, dass er Mensch wurde. Und Gott hat die Jungfrau überschattet und sie hat einen Leib hervorgebracht, nicht jüdisches Blut, nicht heidnisches Blut, sondern sein eigenes Blut. Gottes schöpferisches Blut. Überhaupt kein Sex, kein sexuelle Gefühle oder Verlangen. Diese Blutzelle wurden geschaffen im Leib dieser Frau und brachte den Sohn hervor. Und als er durch Johannes, dem Täufer, getauft wurde, sagte Johannes, ich gebe Zeugnis, dass ich den Geist Gottes herabkommen sah wie eine Taube und er blieb auf ihm. Kein Wunder konnte Jesus sagen, alle Kraft im Himmel und auf Erde ist in meine Hände gegeben. Gott und Mensch wurden eines. Himmel und Erde haben sich umarmt und er war der eine, der Versöhnung bringen konnte für unsere Sünden. Aus diesem Grunde findet die Heilung in seinem Namen statt. Er kennt deine Schmerzen. Habt ihr je dieses kleine Lied gehört? Jesus kennt den Schmerz, den du fühlst. Er kann retten und er kann heilen. Trage deine Last zum Herrn und lass sie dort. Das stimmt. Er weiß es. Wenn dein Leib gequält ist mit Schmerzen und unsere Gesundheit können wir nicht bekommen, denk daran, Gott im Himmel beantwortet Gebet. Jesus kennt den Schmerz, den du fühlst. Er kann retten und er kann heilen. Bring deine Last einfach zum Herrn und lass sie dort. Das ist alles, was er sagt. Lass sie dort.
Jesus knows the pain you feel. He can save and he can heal. Just take your burden to the Lord and leave it there.
Nimm deine Last zum Herrn und lass sie dort. Das ist alles, was er verlangt. Lass sie dort. Warum? Er ist unser Hohepriester, der dort steht, und er weiß, wie du dich fühlst. Und er weiß, wie er dich zur Gnade zurückversöhnen kann. Und wie er dir die Gesundheit zurückbringen kann. Er weiß alles darüber. Er hat gelitten. Wenn du keinen Ort hast, um dein Haupt hinzulegen, so ging es auch ihm. Wenn du nur einen Satz Kleider hast, so hat er es auch. Wenn sie über dich Spaß machen und dich verfolgen, er hatte dasselbe. Hört nun den letzten Vers, 18. Er ist imstande, denen zu helfen, die versucht werden. Mit anderen Worten, er ist imstande, jenen zu helfen, mit ihnen Sympathie zu haben, weil Gott selbst Mensch wurde, um es zu fühlen. Ihr erinnert euch, dass wir am letzten Abend, wie wir da lehrten, wie Gott, wie der Tod einen Stachel hatte und eine Furcht darin war, alle Tage ihres Lebens fürchteten sich vor dem Tod. Und dann kam Jesus, dass er diesen Stachel aus dem Tode ziehen würde. Und als er dort auf den Berg ging, ihr erinnert euch, wie wir es darstellten, diese kleinen Blutstropfen auf seinem Mantel, nach einer Weile wurden sie ein großer Fleck und das Blut spritzte um ihn. Sein kleiner, schwacher Leib konnte nicht mehr weitergehen. Und er fiel und Simon, der schwarze Mann, Simon von Kyrene, er half ihm, das Kreuz auf den Hügel zu tragen. Und als sie ihn dort ans Kreuz nagelten, schrie er nach Wasser. Jeder Mann, der blutet, braucht Wasser. Denkt daran, als ich kürzlich predigte, wie das Reh und der Hirsch nach Wasser dürstet, so dürstet meine Seele nach dir, oh Gott. Wenn das Reh verwundet ist und lebt und Blut verliert, muss es zum Wasser gelangen oder es stirbt. Ich wurde dort auf dem Feld angeschossen, als ich 14 Jahre alt war und dort lag ich und meine Beine bluteten, waren zerfetzt wie Hamburger mit einem 12-kalibrigen Schrottgewehr und ich schrie, gebt mir zu trinken, meine Lippen waren taub. Und mein Kamerad rannte zu einem alten Tümpel. Alle Arten von Ungeziefer war dort drin, Würmer und alles. Ich kümmerte mich nicht darum. Er schöpfte die Mütze mit Wasser, hielt sie, öffnete meinen Mund und er drückte seine Mütze aus in meinen Mund. Aber ich musste einfach Wasser haben. Und er blutete und er sagte, gib mir zu trinken. Und sie gaben ihm Essig an, mit einem Schwamm und er hat es abgelehnt. Er war das Lamm Gottes, das an unserer Stelle starb, um Versöhnung zu bringen den menschlichen Wesen. Was war es? Oder was war es? Der Gott des Himmels. Billy Sunday sagte einmal, wenn auf jedem Busch dort Engel saßen und sie sagten, löse deine Hand vom Kreuz und zeige mit dem Finger und wir werden die ganze Situation ändern. Dort saß diese unverschämten religiöse Gruppe von Fanatikern, riefen irgendeinen Gelehrten, einen Doktor, Professor. Er kam und er sagte, nun, wenn du der Sohn Gottes bist, du hast andere gerettet, dich selbst kannst du nicht retten. Komm vom Kreuz herab und dann werden wir glauben. Sie wussten nicht, dass sie ihm ein großes Kompliment brachten. Er hätte sich selbst retten können, aber wenn er sich gerettet hätte, dann hätte er die anderen nicht gerettet und so gab er sich, gesegnet sei sein Name, er gab sich selbst, dass ich gerettet werden konnte und du gerettet werden kannst. Welch endlose Liebe. Er hätte nicht krank werden brauchen, dieser köstliche, jungfräulich geborene Leib, er hätte nicht krank werden brauchen, aber er wurde krank, dass er weiß, wie er eintreten kann für mich, wenn ich krank bin. Als ich krank war, er hätte nicht müde werden müssen, aber er wurde müde. Ich habe einmal eine kleine Geschichte gelesen, ich weiß nicht, ob sie authentisch ist oder nicht. Als er diesen Jungen in Nain auferweckte von den Toten, setzte er sich auf einen Stein und seufzte über Kopfschmerzen, denn er musste unsere Krankheit tragen. Er musste unsere Sünde tragen und dort starb er. Und dort auf Golgatha, als diese alte Biene des Todes den Stachel versenkte, jeder weiß, wenn eine Biene einmal den Stachel versenkt hat, kann sie nicht mehr stechen. Und wenn die Biene hinwegfliegt oder irgendein Insekt, das diesen Stachel hat, wenn der Stachel steckt, dann wird der Stachel herausgezogen. Dann ist es immer noch eine Biene, aber sie hat keinen Stachel mehr. Und sie kann nichts anderes mehr tun, nur noch summen und viel Lärm machen. Und das ist die einzige Sache, die der Tod einem Gläubigen zufügen kann. Jede Menge Lärm machen. Aber Halleluja, gesegnet sei der Name des Herrn. Er hat den Stachel des Todes in seinem eigenen Fleisch verankert. Das hat Emmanuel getan. Ist am dritten Tage auferstanden. Und hat den Stachel herausgeschüttelt und er ist unsterblich heute Abend. Und sein Geist ist in diesem Gebäude und er beweist sich selbst unter uns lebendig. Das ist unser Messias, das ist unser gesegneter Retter.